Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Chronik. Das wirft die Frage auf, was ist die Amitsaras Chronik? Ja, wir machen Dark Urban Fantasy für erwachsene Leser. Das freut mich auch sehr, wenn ich so in die Reihen hier gucke. Passt, weil wir haben heute eine Leseprobe hier, eine Lesung herausgesucht. Einen Text, der durchaus sich auch an ein erwachsenes Publikum richtet. Was ist die Amitsaras Chronik? Ganz kurz umrissen. Es geht darum, dass es auf der Erde seit tausenden von Jahren Wesen gibt, die bei den Babyloniern schon als Dämonen wahrgenommen wurden. Die Ägypter hielten sie für Götter. Später sind sie dann als Engel bezeichnet worden. Und ja, diese Wesen haben einen Konflikt untereinander, der möglicherweise zu einem regelrechten Krieg eskalieren könnte. Und dabei dreht es sich um ein Geheimnis, ein Rätsel, was eines dieser Wesen vor tausenden von Jahren auf der Erde hinterlassen hat. Problem ist, diese Wesen selber können es nicht lösen. Sie haben es lange versucht und haben sich jetzt entschlossen, wir wählen mal Menschen aus und schauen mal, ob die es hinbekommen. Sie wählen also zwei Personen aus, unsere beiden Protagonisten, und beginnen die jetzt zu manipulieren, indem sie ihnen Versprechungen machen, sie bedrohen, sie verführen, also so das ganze Programm. Und irgendwann machen sie sich auf den Weg und folgen einer Hinweisspur, die sie immer weiter zurück in die Vergangenheit führt. Und dabei begleiten wir die beiden. Ja, was ist noch das Besondere bei uns, neben natürlich der Story? Ich zeige mal hier eines unserer Bücher. Also auch aus der Ferne können alle sehen, ohne es aus der Nähe sehen zu können, das ist kein normales Buch. Wer sich das genauer angucken möchte, kann es gerne am Stand tun. Da vorne an der Ecke, Amitsaras Edition, haben wir unseren Stand. Ja, was ist das Besondere? Diese Geschichten der Amitsaras Chronik werden mit hunderten von Illustrationen erzählt, die mit dem Text verwoben sind. Das heißt, die zeigen also irgendwelche Artefakte, Symbole, alte geheime Schriften, Grundrisse. Manche beinhalten sogar versteckte Rätsel und Hinweise, mit denen man sich aber nicht zwingend beschäftigen muss. Aber vielen Lesern, das wissen wir mittlerweile, macht das einen großen Spaß, genau das zu tun. Also, das Buch ist bei uns nicht nur Träger von Buchstaben, bei uns ist das Buch Teil der Story. Jetzt werden manche sagen, ja, was ist das für ein Schinken? Ja, ist ein richtiges Buch, eine Trilogie, alle drei Bände sind auch bereits erschienen, das ist soweit abgeschlossen. Was machen wir heute? Wir werden uns heute einen Text, ein Kapitel anhören aus dem sogenannten Amitsaras Diarium. Was hat es damit auf sich? Amitsaras Diarium sind Einzelbände, die aus der Zeit vor der Trilogie berichten. Es ist so, dass wir sehr viele Rückgriffe nehmen auf reale historische Ereignisse. Wir wollen einfach so ein paar Hotspots der Menschheitsgeschichte, wo diese Wesen sehr starken Einfluss genommen haben, einfach mal näher beleuchten. Wir beginnen mit dem Diarium 1, das erscheint im Juni, spielt im viktorianischen Zeitalter. Das Diarium 2 ist für den Dezember geplant, spielt dann zu Zeiten der Punischen Kriege, das ist so Karthago gegen Rom, diese Nummer. Aber wir bleiben jetzt mal hier im viktorianischen Zeitalter und aus dieser Zeit werden wir jetzt gleich die Lesung hören von unserem geschätzten, seit Jahren eng verbundenen Kollegen Tom Dowd, der selber auch Autor ist, aber uns hier freundlicherweise seit vielen, vielen Jahren mit seinen Lesungen unterstützt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß bei diesem Text, wie wir hatten, als wir ihn erarbeitet haben. Ich würde sagen, einfach mal feuerfrei. Tom, leg los.
Okay, ja, als erstes möchte ich diese Lesung oder meinen Lesungsteil heute dem Team von Werkzeugs widmen. Das waren die, die bis letztes Jahr hier die Leseinsel mit so viel Herz und so viel Engagement organisiert haben. Als kleines Dankeschön und als Vergnügen für euch jetzt die Lesung aus Amitsaras. London, 1893. Das schäbige Zimmer befand sich in einem heruntergekommenen Gebäude in einer Seitenstraße des Londoner Westends. Das Geld für die Miete hatte Alistair Crowley seiner Mutter gestohlen, die es aber sicher nicht vermissen würde. Sein Vater war schon vor Jahren gestorben und hatte ihr ein ansehnliches Vermögen hinterlassen, das von dem ein Großteil dafür verwendet worden war, Crowley im Internat großziehen zu lassen. Dort hatte er sich die letzten Jahre aufgehalten, bis zu einem Vorfall vor einigen Monaten. Es hatte damit begonnen, dass er für den Geographieunterricht das Buch eines gewissen Lord Pelham hatte lesen müssen. Der Text handelte von Expeditionen durch weite Teile Indiens und erwähnte ein absonderliches Ritual, auf das die Reisenden bei einem isoliert lebenden Bergvolk im Nordosten des Landes gestoßen waren. Angeblich war ihr Schamane in der Lage, einen Schutzgeist zu beschwören. Doch gerade als es interessant wurde, brach der Bericht ab. Crowley war das seltsam vorgekommen, wodurch sein Interesse erst recht geweckt worden war. Er hatte mittels eigener Recherche herausgefunden, dass das Ritual von Pelham zwar vollständig dokumentiert worden war, sich der Verlag aber seinerzeit geweigert hatte, diesen Teil des Textes zu veröffentlichen. Im sicheren Glauben, einem großen Geheimnis auf der Spur zu sein, war sein Interesse bald in Besessenheit umgeschlagen. Er hatte begonnen, seine Schularbeiten zu vernachlässigen und auch die wenigen verbliebenen Kontakte zu seinen Mitmenschen abgebrochen. Es hatte ihn viel Zeit und elterliches Geld gekostet, doch schließlich hatte er sie in seinen Händen gehalten. Die vom Alter braunen Seiten des ungekürzten Originalmanuskripts von Lord Pelham. Seitdem hatte Crowley die Beschreibung unzählige Male gelesen und auch schon Teile des Rituals ausprobiert, was ihm schließlich den Internatsverweis aufgrund homosexueller Aktivitäten beschert hatte. Crowley war das eigentlich sehr gelegen gekommen, hatte er nun noch mehr Zeit, sich seinen eigenen Studien zu widmen. Er hatte die Formeln längst auswendig gelernt, sich die Abläufe eingeprägt und schließlich alles zusammengetragen, was notwendig war. Auf der ausgeklappten Tischplatte des kleinen Sekretärs stapelten sich lose Seiten und eine Handvoll Bücher. Crowley griff nach einer der zahllosen Zeichnungen, die er bereits seit einigen Jahren anfertigte, um eines Tages ein eigenes Tarot daraus zusammenzustellen. Die einzige Lichtquelle im Raum war ein trübes Gaslicht an der Wand, dessen Strahlen nicht einmal bis zum gegenüberliegenden Fenster reichten. Crowley drehte das Papier so, dass der schwache Schein auf seine Oberfläche fiel. Die Skizze zeigte einen jungen Mann mit einem billigen Brillengestell auf der Nase in leicht gebeugter Haltung. Er drückte ein Buch an seine Brust und wirkte unsicher, so als ob ihn etwas aus einer dunklen Ecke heraus belauern würde. Doch Crowley kannte den wahren Grund für die Angst in dem Blick der unsteten Augen. Der junge Mann fragte sich, ob er dem Wissen des Buches und dem, was dieses zwangsläufig mit sich brachte, gewachsen war. Crowley selbst war dieser junge Mann. Es waren erst wenige Monate seitdem vergangen, doch es kam ihm wie ein ganzes Jahr vor. Der Glockenturm der St. Martin in the Fields Kirche schlug 2 Uhr morgens.
Endlich ist es soweit.
Crowley hatte wie vorgeschrieben seit 2 Tagen keine feste Nahrung zu sich genommen und auch den Abend statt mit einer warmen Mahlzeit mit dem Rauchen einer Opiumpfeife eingeläutet. Danach hatte er mit dem Rasiermesser alle Haare, das Haupthaar ausgenommen, von seinem Körper entfernt und sich dabei versehentlich mehrere Schnitte zugefügt. Einige bluteten noch immer, was ihn aber nicht davon abhielt, sich mit geriebener Holzkohle die im Ritual angegebenen Muster, Symbole und Linien auf die geschundene Haut zu malen. Nur das Gesicht hatte er vorerst ausgelassen. Sie sollte sich schließlich nicht erschrecken. Er würde das nachholen, sobald sie ihn nicht mehr sehen konnte. Es klopfte. Crowley griff nach seinem Morgenmantel und warf ihn sich über den nackten Körper. Es klopfte erneut.
»Nun mach schon auf!« erklang eine Frauenstimme dumpf von der anderen Seite der Tür. »Du bist nicht mein einziger Kunde heute Nacht.«
Crowley drehte den Knauf und öffnete die Tür einen Spalt breit. Im Flur stand eine Frau mittleren Alters. Sie trug ein einfaches Kleid und ihr Haar war unordentlich hochgesteckt.
»Du bist ja noch ein Kind«, stieß sie aus. »Hast du überhaupt das nötige Geld?«
»Nicht so laut«, zischte Crowley und winkte die Frau herein.
Sie betrat den Raum und schaute sich um.
»Mehr als ich mir leisten kann«, sagte sie. »Aber was riecht das hier so komisch?«
Das war schon so, als ich herkam, sagte Crowley. Muss wohl der Anstrich sein. Man gewöhnt sich daran.
So lange werde ich nicht hier sein, Jungchen. Jetzt gibst du mir erstmal den Zaster.
Ich bin nicht so grün, wie Sie denken, Miss, erwiderte Crowley.
Lass den Missquatsch. Ich bin Megan. Was ist jetzt mit dem Geld?
Hier ist es, antwortet Crowley und hielt die Scheine hoch. Aber Sie bekommen es erst hinterher.
Na schön, leg es da auf den Tisch, verstanden?
Crowley tat es.
Was steht denn hier für ein Zeug rum? Fragte Megan und deutete auf einen der vier Ständer, die rund um das Bett herum aufgebaut waren.
Je ein Tuch deckte jeden von ihnen ab, sodass man nur die eisernen Füße sehen konnte.
Ich bin beim Bildhauer in der Lehre, spulte Crowley seine längst zurechtgelegte Erklärung ab. Das sind Arbeiten von mir, aber sie sind noch nicht fertig. Niemand darf sie sehen, bevor ich sie vollendet habe. Das bringt Unglück.
Ein Handwerker, wie?
Geschickt mit den Händen. Das gefällt mir.
Tyler sagte, du hättest bestimmte Vorlieben, sagte Megan und ließ sich auf das Bett fallen.
Aber damit das klar ist, anal läuft nicht. Schlucken kannst du vergessen. Küssen von hinten, unterbrach Crowley sie. Ich muss sie von hinten nehmen.
Na schön, ist mir sowieso lieber.
Und das Öl, fuhr er fort und griff nach einer bereits geöffneten Fiole auf dem Schreibtisch. Sie müssen sich damit einreiben. Am ganzen Körper.
Lass mal sehen, sagte Megan, tauchte einen Finger in die Behälter und rieb das Öl zwischen Daumen und Zeigefinger.
Das ist ja rot.
Ist das etwa...
Rosenblüten, sagte Crowley hastig. Das kommt von den Rosenblüten.
Natürlich kam die Farbe vom Blut, aus einem Schlachthof gestohlen und vermengt mit einer Chemikalie, die das Gerinnen verhinderte.
Megan schaute kritisch und roch an ihren Fingerspitzen.
Riecht komisch für Rosenblüten, aber es geht in Ordnung.
Willst du das Einreiben nicht übernehmen?
Manche Männer mögen es, wenn...
Nein, es geht sicher schneller, wenn sie es selbst machen.
Schnell ist gut, gab Megan zurück und schüttelte lächelnd den Kopf.
Sie zog sich mit wenigen Handgriffen aus und stand im nächsten Augenblick nackt im Raum.
Sie war gut genährt für eine Prostituierte und hatte eine schlecht vernarbte Wunde am Oberschenkel. Ohne jede Scham begann sie sich mit dem Öl einzureiben, gerade so, als wäre sie allein in ihrem Badezimmer.
Crowley sah ihr gebannt zu, doch weniger aus Erregung. Vielmehr achtete er darauf, dass sie sorgfältig arbeitete und keine Stelle ausließ. Das würde sonst alles zunichte machen.
Da, sagte er und deutete mit dem Finger an die Hüfte, muss noch was hin.
Megan warf ihm als Antwort nur einen genervten Blick zu und machte weiter.
Den Rücken mache ich, sagte Crowley schließlich und ließ das Öl über ihre Haut laufen, bevor er es hastig verrieb.
Sonst noch etwas? Fragte Megan, als er fertig war und drehte sich zu ihm um.
Nur noch diese Augenbinde hier, antwortete Crowley und nahm ein Samtband vom Schreibtisch.
Die müssen Sie tragen.
Das war's.
Das ist wirklich alles? Fragte Megan und stemmte die Arme in die Hüften.
Knien Sie sich auf den Boden, den Oberkörper aufs Bett.
Sie zuckte mit den Schultern, begab sich in die geforderte Position und legte die Augenbinde an.
Bleib so, befahl er ihr und war über die plötzliche Bestimmtheit seiner Stimme erstaunt.
Ich bin gleich soweit.
Soll mir recht sein, gab sie zurück. Deine Zeit läuft.
Er stellte sich vor den Spiegel und begann sich hastig, die restlichen Symbole und Muster ins Gesicht zu malen.
Ich dachte nach Tylers Gequatsche schon, du wärst ein Perverser oder so etwas, hörte er Megan sagen.
Nein, bin ich nicht, gab Crowley zurück und zeichnete sich drei Sechsen auf die Stirn.
Dann legte er die Kohle weg und schritt eilig zu einem der Eisenständer. Mit einem Ruck zog er das Tuch herunter. Ein aufgespießter Ziegenschädel kam zum Vorschein, dessen trübe Glubschaugen ins Leere starrten. Er war vor wenigen Tagen von einem Bauernhof von der Stadt entwendet worden.
Crowley ging zügig von einem Eisenständer zum nächsten. Als nächstes wurde der Kopf eines Schimpansen sichtbar, den er aus dem Lager eines Museums gestohlen hatte. Dann folgte der Schädel einer missgebildeten Kreatur, von der man ihm versichert hatte, dass sie halb Mensch, halb Tier sei.
Auf dem letzten Spieß steckte ein Männerkopf, der erst gestern Nacht aus einer Leichenhalle verschwunden war. Die Augäpfel waren nach oben verdreht und die Zunge hing halb heraus. Wahrscheinlich ein Hinrichtungsopfer. Als Crowley fertig war, ging er zu Megan und kniete sich hinter ihr auf den Boden. Mit beiden Händen strich er über die prallen Rundungen ihres Gesäßes. »Mein Arsch gefällt dir, was?« sagte Megan und gab ein glucksendes Lachen von sich. »Er gefällt allen Männern.« Als sich Crowleys Männlichkeit langsam aufrichtete, packte er die Frau an der Hüfte und drückte sein Becken nach vorn. Durch das ganze Öl glitt er fast widerstandslos in sie hinein. »Na endlich«, gab Megan von sich, »mir wurde schon langsam kalt.« »Ich bin getauft von der Sterne Küsse«, begann Crowley den auswendig gelernten Text aufzusagen. »Wollüstig im Streben, heiter durch die Liebkosung der Hölle eigenen Wurmes.« Während er immer mehr in einen Singsang verfiel, krallten sich seine Finger in Megans Fleisch. »Nicht so grob, junger Bock«, beschwerte sie sich doch. Crowley schenkte ihr keine Beachtung. »Prophet von Rarorku, zu Ehren ist er in Feuer und Blut.« »Macht dich das Gequatsche wirklich an?«, fragte Megan. Crowley griff unter das Bett und holte die sichelartige Waffe hervor, die er mit dem Geld seiner Mutter in einem Antiquitätenladen erworben hatte. Die Schneide sollte angeblich aus einem Keltengrab stammen und nur deshalb so gut erhalten geblieben sein, weil man sie vor der Bestattung mit einem Öltuch umwickelt hatte. Das hatte ihm der Verkäufer jedenfalls versichert. Crowleys Stöße wurden heftiger. Megan beantwortete sie mit übertriebenen Stöhnen. »Abraxas! Arodimos! Asantor Shamdon!« begann Crowley eine Reihe von Namen aufzuzählen, die ihm während seiner Studien alter Schriften untergekommen waren. »Ei was!« rief er zuletzt, als er spürte, dass sein Orgasmus unmittelbar bevorstand. »Ei was! Ei was!« keuchte er immer wieder und hob die Klinge. Ein eisiger Luftzug ging in diesem Moment durch den Raum. Schon gut, erklang plötzlich eine Stimme. Crowley zuckte zusammen und starrte zum Fenster. Ich bin ja da. Kein Grund, hier eine solche Sauerei zu veranstalten. Im Halbdunkel war ein riesiger Schatten erschienen. Die Finsternis um die Gestalt herum schien zu leben, sich wie Schlangen zu winden. »Wir sind nicht allein?« fragte Megan und wandte den Kopf. »Stehst wohl drauf, wenn dir einer zuschaut, was?« Crowley brachte kein Wort heraus. »Zwei Kerle, doppeltes Geld«, sagte Megan. »Oder ihr könnt es euch gegenseitig besorgen, klar?« Als Crowley immer noch nicht antwortete, riss sich Megan die Augenbinde vom Kopf. »Denkst du etwa, ich...« Sie stockte und starrte Crowley an. »Scheiße«, rief sie, stieß ihn weg und sprang auf die Beine. »Was willst du mit dem verdammten Ding da?« Crowley hielt immer noch die Sichel in seiner erhobenen Hand, ohne dass es ihm selbst bewusst war. »Hältst du dich für Jack the Ripper oder was? Ich und diese Schädel hier... Hast du die etwa alle umgebracht? Nein, ich... Du stehst also darauf, wenn dir Tote dabei zusehen, wie du es mir besorgst?« »Das ist jetzt wirklich«, setzte Crowley an und streckte eine Hand nach Megan aus. »Bleib mir ja vom Leib, sonst schrei ich!« Sie riss ihre Sachen an sich und rannte, ohne sie überzuziehen, auf die Tür zu. Mit einer Hand klaubte sie noch die Scheine vom Tisch und verschwand auf den Flur. »Eine Freundin von dir?« fragte die Gestalt im Dunkeln.
»Du bist gekommen«,
stieß Crowley aus, noch immer auf dem Boden kniend. »Du nicht?« »Wie mir scheint«, gab die Gestalt zurück und trat einen Schritt nach vorn. »Und das bei dem ganzen Aufwand.« Der Mann war ein Riese und hatte ein markantes, bleiches Gesicht, welches von langen, schwarzen Haaren eingerahmt wurde. Seine Augäpfel waren schwarz, ebenso wie die riesigen Schlieren aus seinem Rücken, die aus seinem Rücken auszutreten schienen. Er trug einen dunklen Mantel und darunter eine mit mehreren Silberschnallen versehene Weste. An einem breiten Gürtel hing ein mächtiges Breitschwert. »Bei den Feuern Erados«, sagte das Wesen und schien sich im Raum umzusehen, »wie hältst du nur diesen Gestank aus?« Crowley ließ die Sichel fallen, stand ungeschickt auf und raffte das Revers des Bademantels vor seiner Brust zusammen.
»Ihr müsst mir gehorchen«, rief er mit glasigem Blick. »Ich habe euch gerufen. Ich bin euer Meister.«
»Ach«, fragte das Wesen und verschränkte die Arme vor der Brust. »Bist du das?«
Crowley sah die 7 Finger an der Hand des Wesens, was er als klaren Beleg seiner Höllenabstammung deutete.
»Ich bin die Achse des Rades«, rief Crowley aus. »Ich bin der Kubus im Kreise. Zeig mir die Stele der Offenbarung. Weise mir den Weg zum ewigen Tempel.«
»Begreifst du eigentlich selbst, was du da gerade brabbelst?« fragte der Besucher mit einem Lächeln, das Crowley bis ins Mark erschütterte.
»Verspottet mich nicht«, rief er dem Wesen entgegen und verhaspelte sich. »Ich bin euer Meister, ich bin...«
»Ich habe schon beim ersten Mal verstanden«, unterbrach ihn der Besucher mit einer abfälligen Handbewegung. »Was also willst du?«
»Ihr seid Aivas. Ist es nicht so?«
»Du darfst mich gerne so nennen.«
»Ich will wissen, was nach dem Tod kommt. Sagt es mir.«
»Nach dem Tod?« gab Aivas zurück. »Meist werde ich nach dem Geheimnis des ewigen Lebens gefragt, aber das soll mir auch recht sein.«
Eine einzelne Schliere löste sich aus einem schwarzen Strom und schwebte auf Crowley zu. Dieser zuckte zurück.
»Halt! Ohne meine Erlaubnis dürft ihr den Schutzkreis nicht betreten«, rief er und deutete auf das Pentagramm am Boden, das er mit Leichenblut gezeichnet hatte. »Ihr könnt mir nichts anhaben.«
»Wo habt ihr nur immer diesen Blödsinn her?«, fragte das Wesen. »Das ganze Ritual ist Unfug. Es bringt dich nur an den Galgen.«
»Dennoch seid ihr erschienen.«
»Weil ich jemanden wie dich vielleicht gebrauchen kann. Lebend, versteht sich, nicht baumelnd.«
»Ich bin es, der euch gebraucht, nicht umgekehrt.«
»Streck endlich deine Hand aus, bevor ich die Geduld verliere!«
Crowley schluckte.
»Na, mach schon!« setzte der Besucher nach.
Crowley gehorchte. Die Schliere floss über seine Handfläche und er spürte ein heftiges Brennen. Trotzdem zog er die Hand nicht weg.
»Dann wollen wir einmal sehen, ob du mir wirklich nützen kannst«, erklärte Aivas. »Folge dem Pfad Apollons und finde Erkenntnis an der ihm geweihten Stätte.«
»Was?« fragte Crowley mit großen Augen. »Wie soll ich...«
Doch bevor er seine Frage beenden konnte, flog Aivas mit einem Rauschen in die Nacht hinaus.
»Halt!« rief Crowley ihm nach. »Ich habe nicht erlaubt, dass ihr geht.« Er stürmte zum Fenster und lehnte sich hinaus. »Kommt zurück!«
Von dem Wesen waren nur noch ein paar im Mondlicht tanzende Schlieren zu sehen.
»Halt die Schnauze, verdammter Bastard!« lallte jemand von der Straße zu ihm hinauf.
Eine Flasche zerschellte an der Hauswand und Crowley zog sich hastig zurück. Dann schlug er mit der Faust auf das Fensterbrett. Der Schmerz ließ ihn in die Innenfläche seiner Hand sehen. Es brannte noch immer. Crowley ging zur Gaslampe und betrachtete die Verbrennung. Sie sah wie ein Symbol aus, wie eine Art Zepter mit einer Pfeilspitze am unteren Ende. Von der Mitte gingen beidseitig Querbalken ab, die sich halbkreisförmig nach oben bogen.
»Das Zeichen des Tod.«
Crowley hat es bei seinen Studien okkulter Schriften schon einige Male gesehen.
»War Aivas etwa tot? Der ägyptische Gott des Mondes? Habe ich etwa... statt einen Dämon zu beschwören, einen Gott angerufen? Oder ist er vielleicht nur der Diener einer Gottheit, ein Diener des Tod? Ich muss auf der Stelle alles über ihn herausfinden.«
Crowley fand in dieser Nacht keinen Schlaf, sondern war damit beschäftigt, die Spuren seiner Beschwörung zu beseitigen. Als er damit fertig war, trat er auf die Straße hinaus, wo ihn bereits die ersten Sonnenstrahlen begrüßten. Einige Droschken ratterten über das Kopfsteinpflaster, Boten mit Handkarren eilten vorbei und ein Zeitungsjunge krakeelte die Schlagzeile des Tages. Zur London Library war es etwa eine halbe Stunde zu Fuß. Dort würde er mit der Suche beginnen. Bis diese öffnete, blieb allerdings noch etwas Zeit und er beschloss, sich ein Frühstück zu besorgen. Crowley steckte die Hände in die Jackentaschen und marschierte los. Die Häuserwände waren wie so viele in London mit Plakaten beklebt. Eins davon fiel ihm plötzlich besonders ins Auge. Crowley wusste im ersten Moment nicht warum, aber er blieb stehen. Das Lyceum Theater warb für eine neue Attraktion. Terror in the Tube stand dort in fetten Lettern. Offenbar wieder so eine Jahrmarktshow, mit der die Theater gerne die Zeit zwischen zwei Programmen überbrückten. Crowley knurrte abfällig. Er wollte schon weitergehen, da fiel ihm etwas ein, was er einst im Lateinunterricht gelernt hatte. Lyzeum. Nannte man so nicht einen dem Gott Apollon geweihten Hain? Und hatte Aivas nicht genau von diesem Gott gesprochen? Was für ein merkwürdiger Zufall. Langsam trat er dichter an den Aushang heran. Die Entdeckung eines Forschers namens Charles Herald wurde dort in großen Lettern angekündigt. Bevor sich Crowley mit der Zeichnung unter dem Namen näher befassen konnte, wurde sein Blick wie magisch von dem verschnörkelt gezeichneten Rahmen des Plakats angezogen. Darin entdeckte er es. Das Symbol! Crowley schaute auf seine Handfläche. Kein Zweifel, es war das gleiche wie das, welches Aivas ihm eingebrannt hatte. War das etwa schon immer auf den Plakaten? Crowley hatte schon oft vor den Aushängen des Lyceums gestanden und sie aufgrund seines Interesses am Theater eingehend studiert. Aber hätte ihm das in okkulten Kreisen überaus bedeutende Symbol dabei nicht längst auffallen müssen? Er riss das Plakat an einer Stelle ab, um die darunter liegenden älteren Abbildungen freizulegen. Ein paar Schichten tief hatte er Erfolg. Ein weiteres Plakat des Lyceum. Aber auf diesem war das Symbol nicht vorhanden. Crowley hielt inne und überlegte einen Moment. Ihm kam ein sonderbarer Gedanke, der ein Gefühl in ihm hervorrief, als habe er aus einem Becher getrunken, von dem er erst hinterher vermutete, er könne Gift enthalten. Was, wenn ich Aivas gar nicht hergerufen habe, sondern tatsächlich er mich ausgewählt hat? Sein Magen zog sich zusammen, aber es kam nicht vom Hunger. Ich muss in diese Vorstellung, war ihm mit einem Schlag klar. Dort werde ich meine Antworten finden.
Wunderbar, vielen Dank, Tom Daut, für deinen Text, den du hier wunderbar vorgetragen hast. Wir sind auch mit der Lesung durch. Wer also etwas mehr über die Amizaras Chronik und vielleicht über den Diariumband erfahren möchte, wie gesagt, drüben ist der Stand und dort ist auch das Geheimnis dieser Box zu betrachten und zu lüften. Ansonsten wünsche ich euch allen noch viel Spaß hier auf der Leipziger Buchmesse. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.